Weltweit sind es mittlerweile weit über 100 Billionen Dollar an offiziellen Schulden, die eben existieren. Wenn dieser Knopf mit dieser Klausel gedrückt wird, dann werden alle Anleihen entwertet über Nacht. Die Laufzeit wird auf unendlich verlängert und die Anleger bekommen nie ihr Geld zurück. Ich gehe persönlich davon aus, nach meinen Recherchen, dass eben nicht nur die Immobilienbesitzer herangezogen werden. Ich gehe eben von einer Vermögensteuer aus, die einfach immer darauf basieren wird, wie viel Vermögen kann einer bestimmten persönlichen Person, natürlichen Person oder einer bestimmten Körperschaft zugeordnet werden? Man muss jetzt nicht unbedingt die Immobilie verkaufen. Man kann eben, was du gesagt hast, den Wert senken, indem man sich zum Beispiel als Eigentümer, dem der jetzt heute gehört, ein Wohnrecht eintragen lassen. Wer heute noch irgendeine Art eines Bausparvertrages hat, eine Lebensversicherung oder sonstige Vorsorge in dem Bereich, sollte doch bitte darüber nachdenken, ob man das nicht besser auflöst und lieber abwartet, was passiert und in der Übergangsphase in gewisse andere Sachwerte, wo man vielleicht auch noch drauf kommen, dann umschichten, denn die Geldwerte, das wird wohl nicht gut ausgehen. Weil viele denken ja, hoffentlich kommt bald die Währungsreform, bin ich meine Schulden los. Das ist ein großer Irrtum.
Wenn man findig ist, wenn man bereit ist, auch sein Leben umzukrempeln, dann könnte man sogar in Deutschland oder auch außerhalb Deutschlands komplett steuerfrei leben.
Ja, absolut. Also da gibt es ganz viele Wege, die nach Rom führen.
Ich spreche heute mit dem Friedenspionier und Finanzfachmann und Autor Erich Hambach. Er verspricht, dass man in Deutschland oder auch außerhalb Deutschlands steuerfrei leben kann, wenn man ein wenig Aufwand betreibt, wenn man weiß, wie man es macht. Er sagt voraus, welche neuen Steuern zusätzlich zu den bisherigen Sendungen, wo wir das schon bearbeitet haben, kommen werden. Es kommt sogar eine Sonnensteuer, da können Sie sich festhalten. Und er wird ein paar Ratschläge geben, wie man sich davor schützen kann. Außerdem sprechen wir über das Leben, über Gesundheit und warum wir nicht den Kopf in den Sand stecken dürfen, nicht aufgeben dürfen, denn es gibt viele schöne Dinge, für die es sich zu streiten lohnt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in unserem neuen Format. Herzlich willkommen, Erich Hambach.
Ja, ebenfalls danke fürs Hiersein.
Wir kennen uns ja schon länger. Du hast mich gefragt, auch das Vorwort für dein neues Buch, das im Frühjahr erscheinen wird, zu schreiben, habe ich natürlich sehr gerne gemacht. Und du bist ja ein Allround-Genie. Du hast vor vielen Jahren schon Friedenskongresse veranstaltet, die viel Beachtung gefunden haben. Du bist Spezialist für Permakultur, hast dich weitergebildet als Finanzfachmann und gibst regelmäßig auch Steuerberatern verschiedenste Tipps, was sie tun können. Deswegen ist es mir gar nicht leicht gefallen, worüber ich mit dir eigentlich sprechen möchte. Wir machen heute einen Mix querbeet durch. Es wird für Sie sehr interessant und ein schneller Ritt werden. Wenn wir beginnen wollen mit den neuen Steuern und der Enteignung. Ich glaube, wir müssen heute nicht mehr am Anfang thematisieren, dass so etwas wie eine Enteignung, ein Great Reset stattfindet, sondern wir sollten eher ansehen, welche Schritte kommen als nächstes auf uns zu und was können wir vor allem dagegen tun. Darum geht es ja auch in unserer neuen Sendung. Wenn neue Steuern kommen, dann hängt das ja mit dem Geldsystem zusammen. Auch dort hast du ja schon umfangreich dazu Vorträge gehalten und publiziert. Ist es tatsächlich die Verschuldung, die uns dorthin bringt, dass die Politiker immer wieder neue Steuern kreieren müssen?
Also meiner Ansicht nach ist es wirklich das Hauptübel des Weltverschuldungs- oder überhaupt des Geldsystems mit diesem Schuldgeld. Das ist ein schuldenbasiertes System, das wir heute haben. Und weltweit sind es mittlerweile weit über 100 Billionen Dollar an offiziellen Schulden, die eben existieren. Und steigt ja von Jahr zu Jahr dramatisch mehr. Es wird ja auch dann neue Schulden oftmals als Vermögen, als Sondervermögen bezeichnet. Und die Zinslast wird je nach Zinsniveau natürlich weiter zunehmen. Die Geldmenge wird immer noch weiter ausgeweitet. Das Geldsystem basiert ja darauf, dass neues Geld heute nur noch durch das Schaffen neuer Schulden kreiert wird, erschaffen wird. Deshalb steigen die Schulden eben auch immer mehr. Und da müsste ja die Weltwirtschaft die nächsten Jahre mit 10-15% Wachstum weltweit funktionieren bei moderaten Zinsen, dann gäbe es vielleicht noch eine Chance, die Kurve zu kriegen. Aber das, glaube ich, werden die Zuschauer sicher mit uns einig sein. Das wird nicht passieren, dass wir jetzt einen Boom Weltwirtschaft über Jahrzehnte hinweg im zweistelligen Bereich sehen werden. Da habe ich doch meine Zweifel.
Und selbst wenn es auf der ganzen Welt funktionieren wird, dann bin ich mir sicher, dass es im Raum von der von der Leyen-EU sicherlich nicht klappen wird. Also dort werden wir auf alle Fälle kein Wirtschaftswachstum in dieser Größenordnung über einen längeren Zeitraum erleben. Das können wir prognostizieren. Wenn nun diese Schulden ja nur bedient werden können, dann stellt sich die Frage, was tun die Politiker, um sie zu bedienen? Klar, neue Ausgaben, neue Schulden, neue Steuern, um den Bürger, den Mittelstand dort zu schröpfen, wo es noch geht. Aber es steht natürlich auch im Raum, dass die Weltfinanzeliten, die hinter diesem Schuldgeldsystem stehen, irgendwann den Knopf drücken, um dann wirklich in die heiße Phase zu schalten, wo es dann in die Turboenteignung, in die Hyperinflation oder in die Währungsreform geht. Du hast ja eine ganz spezielle Befürchtung, dass es tatsächlich gesteuert in den Abgrund geführt werden könnte.
Ja, anders kann ich mir das nicht erklären, denn sonst wären die ganzen verschiedenen Gesetze zur Enteignung, zu Rechtsverordnungen, die man ausrufen kann, wo unsere Rechte ja massiv beschnitten werden. Wir haben keine Rechtsmittel mehr, wenn man sich nicht heute juristisch vernünftig aufstellt. Das kann nur einem bestimmten Plan folgen. Beispielsweise die sogenannte Collective Action Clause. Das ist eine Klausel, die man eingeführt hat 2013, die heute in 90% aller Staatsanleihen und Unternehmensanleihen eingebaut ist. Und wenn dieser Knopf mit dieser Klausel gedrückt wird, dann werden alle Anleihen entwertet über Nacht. Die Laufzeit wird auf unendlich verlängert und die Anleger bekommen nie ihr Geld zurück. Und wenn man diesen Knopf drückt, dann wäre es eine Möglichkeit, sofort das Weltfinanzsystem aufzulösen.
Das würde dann ja eine Kettenreaktion bedeuten und du bezeichnest es als Auflösen. Es würde einen Crash zumindest für die Privatanleger bedeuten und auch für die großen Banken und Unternehmen. Es wäre der Reset und ein Neustart.
Richtig, und das geht immer schon um die Sozialisierung von Verlusten und die Privatisierung von Gewinnen. Und der Plan, den ich eben vermutlich schon glaube zu kennen, wird eben dergestalt sein, dass das Weltvermögen möglichst komplett an die Klasse der sogenannten gesicherten Gläubiger, das sind also Unternehmen wie JP Morgan und Co., die großen Player, soll das dann eben beim Zusammenbruch komplett überführt werden. Und darum heißt es ja auch so schön, besitzlos glücklich, also du wirst nichts besitzen, aber glücklich sein. Und das sehe ich ein bisschen anders, denn wir sollten uns einfach gut aufstellen und unser Eigentum, Besitz entsprechend schützen.
Vielleicht bleiben wir bei dem Thema, wie die aktuellen Regierungen, das sind ja sehr untergeordnete Strukturen, wenn wir jetzt von der Finanzweltstruktur ausgehen, dann sind ja die Regierungen nur untergeordnete Verwalter. Aber wie die Regierungen, die müssen ja das Geld eintreiben, damit sie in ihrem Wirkungsbereich diese Schulden weiter bestmöglich bedienen können. Denn das Ziel ist ja Vermögensumverteilung und das geht nun mal sehr gut über Steuern. Welche neuen Steuern siehst du denn auf uns zukommen in den nächsten Jahren? Wir haben mit Günter Hanich eine Sendung gemacht, da ging es um verschiedene Tools, Krankenpflege und so weiter. Aber du hast gesagt, es gibt noch sehr viel mehr, was ja schon längst in Vorbereitung ist oder sogar fertig ist. Woran denkst du beispielsweise?
Ja, es ist zum Beispiel jetzt jüngst in Berlin beschlossen worden zwischen CDU und SPD eine sogenannte Wohnraumsteuer. Also jeder, der Eigentümer ist oder Mieter, also jeder, der einen Wohnraum nutzt, muss auf all die Abgaben, die es dazu ja bisher schon gibt, dann eben künftig je nach Quadratmeter und Personenanzahl von einem Haushalt dann eben auch diese neue Steuer bezahlen. Und aktuell wird eben ganz heiß diskutiert, diese Sonnenenergienutzungssteuer, die man eben all den Betreibern von Photovoltaikanlagen und dergleichen dann aufbrummen möchte, die ja ohnehin jetzt schon alle Abgaben, die werden ja immer mehr runtergefahren, die Förderungen. Und irgendwann muss man es vielleicht sogar als Sondermüll entsorgen, als Eigentümer, weil das ist ja zum Teil aus hochgiftigen Materialien, wo das besteht. Und jetzt will man dann eben zusätzlich auf die Energie, die daraus gewonnen wird, eine Sonnenenergienutzungssteuer einführen. Denn unverschämterweise nutzen die Besitzer von Photovoltaikanlagen ja auch noch die Sonne, die uns eigentlich alles kostenfrei zur Nutzung überlässt und das soll eben auch noch besteuert werden.
Das ist dann vorläufig mal der kleine Bruder von der Luftsteuer, von der CO2-Steuer, denn auch die Luft wird ja in der heutigen Zeit besteuert und dann auch eben die Sonne, die liebe Sonne und vielleicht auch demnächst der Mond. Man weiß es ja nicht, aber es wird einfach versucht, überall noch einmal Geld rauszuschlagen. Bei den Photovoltaikanlagen oder Solaranlagen ist es ja besonders perfide, wie du sagst, zuerst gab es hohe Förderungen, die Leute wurden dorthin gedrängt, sich neue Solar- oder Photovoltaikanlagen zu kaufen, ist ja auch eine nachhaltige und sinnvolle Form der Energiegewinnung. Dann hat man die Förderungen runtergefahren, das wird weitergehen und jetzt kommt dann auch noch eine Sonnensteuer. Also es ist der typische Kreislauf, wie man die Bürger schröpfen möchte. Wir haben mit Günter Hanig über den Lastenausgleich gesprochen. Der Lastenausgleich in der Form, wie es wir besprochen haben, soll auf Immobilien kommen. Aber du siehst es insgesamt noch bedrohlicher, dass insgesamt eine Vermögensteuer kommen soll, die einfach ja überhaupt jeden Besitz besteuern soll.
Ja, absolut. Also ich gehe persönlich davon aus, nach meinen Recherchen, dass eben nicht nur die Immobilienbesitzer herangezogen werden. Das war zwar beim letzten Lastenausgleich die wesentliche Vermögensmasse der Deutschen. Drum ist man wohl hauptsächlich darauf losgegangen. Aber heutzutage ist es ja viel, viel breiter diversifiziert. Es gibt neben Immobilien ja viele andere Vermögenswerte, die sich die Deutschen eben auch angeschafft haben oder überhaupt die Mitbewohner der westlichen Wertegemeinschaft. Ich denke, das wird nicht auf Deutschland oder gar die EU begrenzt bleiben. Das wird wohl eher weltweit kommen, dieses Szenario. Und ich gehe eben von einer Vermögensteuer aus, die einfach immer darauf basieren wird, wie viel Vermögen kann einer bestimmten persönlichen Person, natürlichen Person oder einer bestimmten Körperschaft zugeordnet werden, wenn die abgabepflichtig sind. Und da gibt es kaum Ausnahmen. Dann wird auf Gesamtvermögen eben eine Steuer erhoben und die wird wahrscheinlich höher sein wie das, was der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages eben für verfassungskonform hält. Da spricht man aktuell ja offiziell über 7,5% des Vermögens. Ich sehe es bei 25%, da hat ja nämlich die Deutsche Bundesbank mal einen Vorschlag erarbeitet und die Politiker aktuell sprechen gar von 50% des Vermögens. Und der Freibetrag, der wird dann immer so hochgehängt, also das trifft ja nur die ganz Reichen, also Viertelmillionen, halbe Millionen, was man da alles so hört. Ich denke mal, man wird hier auch dem Vorschlag der Deutschen Bundesbank aus dem Jahr 2018 folgen. Der war nämlich ganz konkret, macht so einen Freibetrag von 50.000 Euro und vom Rest 25%. Das kann ich mir ganz gut vorstellen und eben nicht nur die Immobilien, sondern alle zuordnenbaren Vermögenswerte.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1.
Das bedeutet, um das noch einmal zusammenzufassen, du glaubst, dass es eine Vermögensteuer geben wird, wenn man dem Vorschlag der Deutschen Bundesbank aus dem Jahr 2018 folgt, dann sagen die 25% auf das Gesamtvermögen. Also das würde bedeuten, man hat eine Eigentumswohnung von Hausnummer im Wert von 500.000 Euro. Man hat in München eine kleine Eigentumswohnung. Man hat 100.000 Euro Bankrücklagen oder Edelmetalle oder Kryptowährungen oder was auch immer, dann hat man in Summe 600.000 Euro. Und von diesen 600.000 Euro sollte man dann 25% Vermögensabgabe bezahlen. Oder wie würde das gerechnet werden?
Ja, richtig. Also zunächst wird man von diesen 600.000 in dem Beispiel den Freibetrag von vermutlich 50.000 Euro abziehen. Das wären dann 550.000 Euro Restvermögen, wenn man so will. Und davon eben ein Viertel, 25%.
Und die Körperschaften, zum Beispiel eine GmbH, ich würde eine GmbH besitzen und bin schlau im Vorfeld und versuche mir die Gewinne nicht auszuschütten, sondern in der GmbH als Gewinn zu belassen. wird womöglich auch dann unter eine Vermögensteuer fallen.
Naja, also es wird hier nicht nur die Person belangt, sondern eben auch die betrieblich tätigen Körperschaften. Es wird bei den Körperschaften eben nur wenige Ausnahmen geben, zum Beispiel die steuerbegünstigten Wohnbaugenossenschaften, kirchliche Einrichtungen, andere steuerbegünstigte Körperschaften, auch Körperschaften, die einer bestimmten Religionsgemeinschaft angehören. Einen Namen möchte ich jetzt gar nicht unbedingt nennen. Die sind von Haus aus von allen eben nicht betroffen. Und es gibt natürlich auch Körperschaften, in die man Vermögen einbringen kann, sodass es einem nicht mehr zugeordnet werden kann, die eben nicht angreifbar sind. Da gibt es schon ein paar Möglichkeiten. Aber es wird so gut wie alles betreffen, egal ob es einer Person gehört oder eben irgendeiner Kapitalgesellschaft oder sonstigen Körperschaft.
Wenn wir jetzt diese Dinge aufzählen zum Eingang dieser Sendung, dann werden wir nicht bei den negativen Punkten verharren, sondern es gibt dafür überall Antworten, es gibt auch mögliche Lösungen. Die sind aber nicht immer ganz einfach.
Also mein Credo heißt ja, wo ist das nächste Problem? Ich habe zu viele Lösungen. Also wir werden sicherlich über Lösungen im Schwerpunkt sprechen.
Ja, das ist auch, glaube ich, wichtig, weil wir wollen ja gerade in dieser Sendung nicht schlechte Laune verbreiten, sondern auch nach dem Motto, wie bei Günter Hanig besprochen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Man darf einfach nicht naiv hineinstolpern in den Nebel, sondern man sollte einfach wissen, was kommt. Hätten wir bei Corona alle vorab 2 Jahre lang gewusst, was kommt, hätten wir uns besser darauf einstellen können und wären nicht wie aus heiterem Himmel vom Blitz getroffen worden, als dann plötzlich die ersten Lockdowns kamen oder vor der Finanzkrise 2008. Wer sich damals schon mit den Themen beschäftigt hat, war ganz klar im Vorteil. Und ich glaube, darum geht es, einfach zu sehen, es werden verschiedene Dinge angeregt. Und du hast es ja schon angedeutet, das möchte ich gern vertiefen. Es wurden in den letzten 2 Jahrzehnten sehr viele Gesetze und Instrumente in Stellung gebracht, um wirklich nahezu lückenlos jedes Vermögen einzukassieren über Steuern, über verschiedene neue Abschöpfungsmöglichkeiten.
Ja, absolut. Also da würde die Sendung gar nicht ausreichen, um alle Gesetze und Rechtsverordnungen und Richtlinien jetzt aufzuzählen. Von daher, das ist ein ganz klares, lückenloses System, mit dem man so gut wie alles eben abgreifen kann. Und da wäre man eben sehr gut beraten, sich genauer zu informieren. Wo gibt es denn noch Lücken? Wie muss man sich aufstellen? Und was betrifft es denn überhaupt alles? Und das sind so Dinge wie auch die Abwicklung von Finanzinstituten, die dann alle betreffen werden, die bei irgendeiner Institution, sei es Bank oder ein anderes Haus, eben Vermögenswerte haben, bis hin zum Kontoguthaben. Denn allein das deutsche Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, das im Übrigen auch in Österreich gibt, in jedem Land der EU, und es gibt auch auf europäischer Ebene entsprechende Richtlinien und Gesetze, da wird eben ein Institut abgewickelt und dein Guthaben wird dann ausgegliedert aus dem Institut. Im Gegenzug bekommst du dann natürlich wertlose Aktien dieses Unternehmens, aber das heißt, du bist nicht enteignet, das ist nur ein Vermögenstausch. Mhm. Und dann hast du zwar Aktien, die nichts wert sind und dein Geld ist eben woanders. Und die Gesetze gibt es eben. Man hat dazu in Deutschland sogar 2019 im Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen, im BaFin, ein Abwicklungsregime eingerichtet. Und das hat die Mitarbeiter im BaFin selbst so geschockt, dass die es gar nicht glauben wollten. Und da musste der Leiter dieser Abteilung dann sogar Workshops intern durchführen, damit die Mitarbeiter es überhaupt geglaubt haben, was da auf uns zukommt. Das Rundschreiben können wir auch gerne in der Sendung unten noch verlinken, wer da Interesse hat. Also das ist unglaublich, was es da alles an Vorschriften und Richtlinien gibt. Es ist auch eine Riesengefahr für Kreditimmobilien, also für Immobilien, die mit Hypotheken finanziert sind. Wenn dort die Verordnungen greifen, die man eben mit dem sogenannten Finanzmarktaufsichtsrechtsergänzungsgesetz geschaffen hat in Verbindung mit der Immobilienkreditrichtlinie für den Wohnungsbau, dann kann es sehr gut passieren, dass alle Familien, die eine Immobilie haben, die auf Schulden zum Teil finanziert sind, dann eben für ein Butterbrot und Ei eben enteignet werden, weil die Kredite werden dann bei Bedarf fällig gestellt. Und dann wird die Sicherheit verwertet. Das sind die Banken dann dazu gesetzlich verpflichtet, denn die Bundesministerien für Wirtschaft, Finanzen und Verbraucherschutz können über Nacht Rechtsverordnungen ausrufen und die gelten dann ab sofort. Und dann haben wir keine Rechtsmittel eben dagegen Und von daher muss man die Risiken einfach analysieren. Und dann gibt es wie immer eben auch Wege der Lösungen, die man dann beschreiten kann.
Wie könnte dieses Szenario, das letztgenannte Szenario von dir, noch einmal konkreter lauten? Also du sagst, Immobilien, die teilweise noch fremdfinanziert sind, bedeutet, bleiben wir bei unserer Münchner Wohnung, 500.000 Euro kostet die Münchner Wohnung, 100.000 Euro sind noch offen an Kredit, weil die Kredite waren günstig zu dem Zeitpunkt, wo der Immobilienbesitzer sich diese Wohnung genommen hat. Er hat keine Eile, den Kredit zurückzubezahlen. Und dann tritt welcher Fall ein, dass er hier in Bedrängnis kommen könnte?
Also die Voraussetzung ist, dass man eben bei einem Hypothekenkredit, den man eben aufgenommen hat, sozusagen in der Bonität schlechter geratet wird. Das kann sein durch eine Scheidung, durch einen Arbeitsplatzverlust oder andere Dinge, die man ja von China schon kennt aus dem sozialen Kreditsystem. Wenn also die eigene Bonität sinkt, dann wird der Hypothekenkredit, den man hat, zum sogenannten Schrottkredit. Das heißt natürlich dann im feinen Sprachgebrauch Non-Performing Loan. Und wenn dieser Fall eintritt, dann ist die Bank verpflichtet, die Sicherheit zu verwerten. Dafür hat McKinsey im Übrigen ein Strategiepapier für die deutsche Bundesregierung ausgearbeitet und auch für die Europäische Union, in dem man die Banken eben angewiesen hat, sogenannte Verwertungsagenturen zu gründen. Das klingt nicht auch viel zu negativ, heißt dann offiziell Asset Capital Management Agenturen. Und die sind dann eben dafür da, diese Immobilien von den Menschen, die das betrifft, dann eben abzuwickeln. Und die werden dann, wie schon beim letzten Immobiliencrash, im großen Stil von Heuschrecken aufgekauft. Und dieses Szenario, das hat man eben vorbereitet. Und das kommt leider Gottes eben auf die Immobilienbesitzer, die eine Hypothek haben, wahrscheinlich zu, in dem Moment, wo eben die eigene Bonität sinkt. Und da ist ja die Wirtschaft im Sinkflug. Also das ist zwangsläufig die Folge, dass die Bonität der Menschen sinken wird. Und dann geht es eben auch schief.
Das bedeutet, es könnte zum einen an verzögerte Kreditrückzahlungen gekoppelt sein. Es könnte aber auch, selbst wenn die Rückzahlungen brav und pünktlich geliefert werden, könnte es durch eine Scheidung oder einen Arbeitsplatzverlust im Zuge der kommenden Wirtschaftskrise durchaus zu solchen Szenarien kommen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Denn stell dir mal vor, du hättest sogar das Geld noch irgendwie auf dem Konto, um die Raten, also Zins und Tilgung zu bezahlen. Also das gibt ja gar kein Problem mit der Bank. Und dann wird die Bank aber sagen, lieber Kunde, das tut uns leid. Wir wissen das ja auch, du könntest die Raten bezahlen. Aber eben hier gibt es eine Rechtsverordnung. Wir sind gezwungen, gesetzlich die Sicherheit zu verwerten. Das heißt also, wir stellen den Kredit fällig. Dann kannst du das schauen innerhalb einer vielleicht 4-Wochen-Frist, 8-Wochen-Frist, ob du das Restdarlehen, die 300.000 Euro, die irgendwo auftreiben kannst. Und wenn du es eben nicht auftreiben kannst, dann müssen wir leider Gottes die Sicherheit verwerten. Wir würden dir ja so gerne helfen, lieber Kunde, aber leider sind wir gesetzlich gezwungen. Was sie dann nicht dazu sagen, ist, dass die Finanzindustrie und diejenigen, die dahinter stehen, ja eben genau die Gesetzeslage geschaffen haben, die Bank dann sagen, oh, wir waschen die Hände in Unschuld, wir müssen leider den Gesetzen folgen.
Vor allem waren ja bei den letzten Immobilienblasen immer wieder die entsprechenden, du hast sie Heuschrecken genannt, daran interessiert, zu Ramschpreisen, weil das werden ja zwangsläufig Ramschpreisen, wenn es zu Zwangsverkäufen kommt, ganze Wohnviertel einzusacken in Spanien oder in den USA. Das war ja von Anfang an ein abgekartetes Spiel an vielen Stellen. Und das könnte natürlich so auch wiederkommen in der kommenden Wirtschaftskrise als Begleiterscheinung zu den Millionen Arbeitsplätzen, die auf dem Spiel stehen.
Absolut, absolut.
Hat das vielleicht auch etwas damit zu tun, man hört öfters den Begriff The Great Taking?
Ja, das spielt dort eben auch mit hinein. Das ist eben ein Buch übrigens zum Thema, das erschienen ist von einem ehemaligen Hedgefondsmanager. Webb ist eben der Name. Und der beschreibt dieses Szenario eben sehr, sehr intensiv. Und es betrifft dann eben auch nicht nur Immobilien, die kreditfinanziert sind oder Autos, die eben finanziert sind, sondern auch alle Arten von Wertpapieren. Denn nicht wie viele glauben, die Aktien im Aktiendepot, die gehören mir, weil das ist ja mein Eigentum. sondern das schaut nur vordergründig betrachtet so aus. In Wirklichkeit sind die Aktien heute ja nicht mehr namentliche Inhaberaktien oder gar in Papierform im Eigentum und Besitz des Anlegers, sondern das sind alles digitalisiert worden. Mhm. Und rein rechtlich liegen am Ende diese ganzen Aktien bei der sogenannten Clearingstellen im Eigentum. Und wenn die Clearingstellen in Schieflage bekommen, so hat es eben der Herr Webb ausgearbeitet in seinem Buch und es gibt auch YouTube-Videos dazu, dann wird eben im Fall der Schieflage einer Clearingstelle dann Aktien, hinterlegte Sicherheiten und was es eben alles gibt, wird dann an eine bestimmte Investorenkaste, muss man fast sagen, die Klasse der gesicherten Gläubiger, das sind die großen Finanzunternehmen wie JP Morgan, Goldman Sachs und so weiter, an die wird es dann eben ausgegliedert und dann ist die Kohle eben weg. Und die Anleger haben alle ihr Geld und das Eigentum verloren.
Das wird aber wahrscheinlich nur die einfachen Anleger betreffen und die großen Fische werden sich wahrscheinlich wieder Schlupflöcher geschaffen haben, oder wie?
Ja, wie immer. Also die sogenannten Schönen und Reichen haben ja immer schon Vermögen nicht im eigenen Besitz, sondern in Körperschaften eingelagert, die nicht angreifbar sind. Stichwort Schweizer AGs, Trusts, internationale Einrichtungen, Liechtensteiner Anstalten, Stiftungen und dergleichen. Und dann ist es eben so, dass zum einen auf der einen Ebene des Lastenausgleichs oder Vermögensabgabe das Vermögen uns als Person ja nicht mehr zugeordnet werden kann. Mhm. Also trifft uns da schon mal die Vermögensabgabe nicht. Mhm. Und wenn dann eben diese Körperschaften das Eigentum juristisch so gut schützen, dass man nicht rankommt, dann ist man dann eben fein raus. Man muss halt nur wissen, wie. Mhm. Ist übrigens auch ein Spezialgebiet für mich, mich mit diesen Lösungen eben auch zu beschäftigen.
Das ist ja genau der Punkt, das ist das Thema deines nächsten Buches und du beschäftigst dich ja auch schwerpunktmäßig bei einem Seminar, bei einem Workshop, der im kommenden Jahr starten soll, denn die Nachfrage ist enorm groß. Ich habe dich gefragt, ob du auch Zeit hast für Beratungen, persönliche Beratungen, da bist du bis nächsten Sommer bereits ausgebucht, aber du startest im März eine Vortragsreihe oder einen Workshop, wo man sich jetzt noch anmelden kann. Die letzten Plätze sind noch verfügbar. Was machst du da genau? Da geht es um Immobilien.
Ja, es geht um Immobilien, aber auch um alle anderen Vermögenswerte, eben um Aktien, Gold und so weiter. Also jeglichen Vermögenswert, sowohl Immobilien wie mobile Vermögenswerte, wie man die sauber juristisch schützen kann, wie das eben alles funktioniert. Da mache ich eine Tournee mit einem Kollegen zusammen, mit dem Professor Dr. Dr. Reko. Mache ich eine viertägige Seminartour, jeweils einen Sonntag im März. Das beginnt dann in Hannover, in Wuppertal, in Mainz und in Neu-Ulm. Mhm. Und wer da dabei ist, lernt eben ganz konkret, wie man seine Immobilien schützen kann, wie man sich vor dem Lastenausgleich schützen kann und wie man andere Vermögenswerte eben auch schützen kann, sodass es eben keiner abkassieren kann.
Und die Ideen und Empfehlungen, die du hast, sind tatsächlich sehr spannend. Da werde ich dir auch jetzt noch das eine oder andere entlocken. Ich habe aber schon verstanden im Vorgespräch, dass es eine individuelle Beratung sein muss. Also es gibt keine Pauschallösung, aber es gibt für jeden Fall eine Lösung. Und das macht ihr eben bei diesen Seminaren im März, wenn Sie daran Interesse haben. Unter der Sendung verlinken wir direkt zu der Seminarreihe. Dort kann man sich noch Restplatztickets besorgen im März. Wie gesagt, die Nachfrage ist groß, die Kapazität überschaubar. Und es ist aber sicherlich, wer seine Immobilien sicher bringen möchte und keine Idee dazu hat, eine gute Empfehlung. Ich kann nur die Gespräche mit Erich Hambach sehr weiterempfehlen. Und möchte aber da auch gleich für die Zuschauer, die jetzt zusehen, ein paar Anregungen mitgeben. Denn der Lastenausgleich kann ja nicht nur in der Hinsicht umgangen werden, dass man seine Immobilie verkauft und nichts mehr besitzt, sondern man kann auch eine bestehende Immobilie beispielsweise im Wert abmindern, hast du gesagt. Denn wie wird denn, vielleicht beschreib eingangs nochmal, wie wird ein drohender Vermögensabgabe oder ein Lastenausgleich bei Immobilien, wie wird die Bewertung stattfinden?
Ja gut, die Bewertung der Immobilien hat man eben in Deutschland durch die Aktualisierung der Grundsteuer, die man gemacht hat mit dem Zensus. Man hat ja jetzt eben entsprechende Grundlagen geschaffen, was die Werte eben auch angeht. Also ist sehr klar, wenn ich heute ein digitalisiertes Grundbuch habe, brauche ich als Staat oder als Finanzbehörde eben nur auf den Knopf drücken und dann schaue ich eben genau, aha, das sind jetzt die Immobilien, die gehören Privatleuten, die haben auch im Grundbuch keine Sicherungsmaßnahmen eingetragen, wir wissen, wem was gehört, dann haben wir hier die Kennzahlen für die Vermögensabgabe, Steuerbescheid raus und dann zahlen oder vollstrecken, das ist dann aus staatlicher Sicht eine einfache Nummer und man kann dem natürlich entgegenwirken. Man muss jetzt nicht unbedingt die Immobilie verkaufen. Gerade die eigengenutzte ist ja nicht immer so einfach, weil irgendwo muss man ja auch wohnen. Und man kann eben, was du gesagt hast, den Wert senken, indem man sich zum Beispiel als Eigentümer, dem es ja jetzt heute gehört, ein Wohnrecht eintragen lassen. Das geht in Deutschland genauso wie in Österreich oder eben auch der Schweiz. Und ein eingetragenes Wohnrecht senkt eben den Wert der Immobilie, ist eine Last, die auf der Immobilie eben ist. Es wird für fremde Dritte von außen unattraktiver, eben so eine Immobilie zum Beispiel zu kaufen, weil dann kriegst du immer einen niedrigeren Kaufpreis. Die Immobilie ist weniger wert und je weniger wert die Immobilie ist, desto geringer dann auch die Vermögensabgabe. Und wenn das Eintragen von Wohnrechten alleine noch nicht ausreicht, das wäre vielleicht zu überlegen, was kann man denn noch machen, dass der Wert der Immobilie eigentlich auf Null sinkt. Das geht natürlich nur bei Immobilien, die nicht mit Hypotheken belastet sind. Dann kann man eben weitere Grundpfandrechte kreieren. Man kann mit Auflassungsvormerken operieren, die speziell ausgestaltet sind, also Absicherung von Vorkaufsrechten. Und man kann eben auch sogenannte Eigentümergrundschulden für sich oder auch zugunsten anderer Körperschaften eben eintragen lassen. Dann ist die Immobilie, sagt man im Fachjargon, wertausschöpfend belastet. Und wenn das der Fall ist, ja, dann können die 100% Vermögensabgabe einführen, weil 100% von 0 Euro ist dann auch 0 Euro. Ja. Es kommt halt darauf an, dass man es passend auf jede Situation abstellt und dann auch so gestaltet.
Das ist auch eben das Thema deines Seminars. Wie gesagt, der Link zu den Seminaren unter der Sendung. Wenn wir bei diesem Szenario bleiben, dann ist es natürlich spannend, dieses Wohnrecht. Du hast viele andere Fachbegriffe nun in den Raum geworfen, was vielleicht vielen Zuschauern noch nicht klar ist, aber das wird eben im Zuge der Beratung dann auch besprochen. Beim Wohnrecht eintragen ist es ja so, wenn die Immobilie bewertet wird und dann hat sich das Ehepaar selbst ein Wohnrecht eingetragen bei diesem Haus, was man ja normalerweise eher seltener tut, dann ist das für die Bewertung sehr nachteilig, denn dann wird die Immobilie schlecht bewertet. Würde man sagen, ich will jetzt selbst meine Immobilie verkaufen, um sie hochpreisig zu verkaufen, dann kann ich ja das Wohnrecht wieder heraustragen. Aber wenn es feindlich bewertet wird sozusagen, dann kann man sich ein Wohnrecht auch selbst eintragen. Das geht in Deutschland, Österreich, Schweiz?
Das geht in allen drei Ländern, absolut.
Und dann habe ich ein Wohnrecht eingetragen von mir und meiner Ehefrau beispielsweise und dann ist schon mal die Bewertung der Immobilie massiv nach unten gedrückt und die Abgabe zum Lastenausgleich aus dieser Sicht schon mal massiv verringert. Das ist doch ein konkreter Tipp, mit dem man arbeiten kann. Das muss man über den Notar machen, das machen aber vermutlich nicht alle Notare oder machen das alle Notare?
Also grundsätzlich sollten es eigentlich alle Notare machen, aber es gibt natürlich auch welche, die eher, sagen wir mal, vorauseilend gehorsam dem System, um es unverdächtig zu formulieren, dienen und die sich da manchmal ein bisschen auch anstellen. Aber wenn man einfach ganz normal mit dem Notar spricht und hätte gerne ein Wohnrecht eingetragen und diskutiert da auch gar nicht groß rum, warum wollen sie das haben, sondern sich da ganz höflich unverdächtig benimmt, dann wird man in der Regel auch einen Notar finden, der das einträgt. Und eine gute Begründung ist zum Beispiel beim Notar, wenn er fragt, ja, warum wollen sie das eintragen lassen, denn in den Kürze, sie können ja eh drin wohnen, und dann kann er sagen, na, das ist schon wichtig, dass ich jetzt drin wohne, aber ich will es vielleicht dann irgendwann jetzt den Kindern übergeben und damit ich, solange ich drin leben kann, eben auch drin bleiben kann, weil vielleicht meine Tochter, die man über alles liebt als Vater, hatte ja vielleicht doch mal einen Partner, der das Leben in eine andere Richtung steuert und wer weiß, was dann passiert. Und um das abzusichern, ist es immer legitim, ein Wohnrecht zu eigenen Gunsten eintragen zu lassen, also immer zugunsten der Eigentümer. Das geht natürlich auch für andere oder auch die eigenen Kinder. Man darf nur bedenken, dass wenn man ein Wohnrecht zugunsten der Kinder zum Beispiel eintragen lässt, dann müssen die Kinder, wenn die heute noch nicht Eigentümer sind, das als Schenkung versteuern. Da muss man eben gucken, dass man nicht die Freibeträge je nach Land und Verwandtschaftsgrad dann überreizt, nicht dass noch Schenkungssteuer fällig wird. Aber das kann man ja einfach in jedem Einzelfall genau prüfen. Das ist kein Hexenwerk.
Das ist aber völlig legal, zur Lastenausgleichsvermeidung präventiv sich selbst ein Wohnrecht einzutragen.
Ja, genau. Das sollte natürlich in der Argumentation beim Notar nicht verwendet werden. Ich möchte mich schützen vom Lastenausgleich, denn dann könnte eine bestimmte mentale Schublade beim Notar aufgehen. Wenn man die aufmacht und reinschaut, dann steht da drin Reichsbürger. Denn die Notare haben ja mal die Anweisung bekommen, in Deutschland zumindest 2018, man möge doch bitte für sogenannte Reichsbürger nichts mehr beurkunden. Und immer wenn die Diskussion in die Richtung geht, der Staat könnte böse sein oder nicht unser Bestes wollen, dann geht leider Gottes bei vielen Systemdienern eben diese mentale Schublade auf und da muss mich halt den Nächsten suchen. Also ich hatte einen Fall, der hat 7 Notare verschlissen, weil er immer diese Diskussion geführt hat. Ja, das ist alles ganz negativ und das kommt auf uns zu. Da habe ich gesagt, ja, lass es doch einfach mal, sei doch mal normal mit dem Notar. Ja, und der 8. hat es dann gemacht.
Ja, ja. Ich denke auch, man wird einen Notar finden, der ein Wohnrecht einträgt. Das ist auf alle Fälle ein sehr guter Hinweis. Und ja, heute ist ja schon jeder, der sein Vermögen schützen möchte, rechtsextrem. Erst letzte Woche wurde bekannt, dass auch jene, die in Edelmetalle investieren wollen, plötzlich rechtsextrem sein sollen, laut der Einschätzung des Verfassungsschutzes. Also ja, natürlich.
Auch die Notenbanken, oder? Die jetzt Gold kaufen wie nie zuvor, sind es auch alle. Genau. Jetzt haben wir rechte Notenbanken, ja, ja, wunderbar.
Das Ziel ist, du wirst nichts besitzen und wenn doch, bist du rechtsextrem. Das ist die Botschaft, die ausgegeben wird. Es verdichtet sich immer mehr der Eindruck, dass die letzten normal gebliebenen, vernünftigen Menschen alle rechtsextrem sind. Aber so ist es nun einmal. Das zum Thema Lastenausgleich. Die Altersversorgung sind aber auch bedroht. Das ist mir noch ein wichtiges Thema, denn das interessiert viele Zuschauer. Haben wir nach den letzten Sendungen auch Zuschriften erhalten. Wie steht es denn um die staatlichen, aber auch um die privaten Altersversorgung?
Da kommt es zum einen natürlich ein bisschen an, welche Art der Altersversorgung man hier betreibt. Also eine Möglichkeit war ja auch immer, eine Wohnung zu kaufen, die zu finanzieren und zu vermieten. Die sind von diesem Thema, was du jetzt ansprichst, nicht betroffen, sondern das, was wir vorher eben hatten. Diese Form der Altersversorgung, ob es die private ist oder auch die sogenannte BAV, die betriebliche Altersversorgung, dort stellt sich immer die Frage, wie ist die denn ausfinanziert? Und viele haben dort entweder eine private Lebens- oder Rentenversicherung, Sparbriefe, Bausparverträge, Aktien, Rentenfonds, gemischte Fonds, Direktversicherung, Pensionskassen und so weiter und so fort. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, privat oder betrieblich vorzusorgen. Und in all diesen Ansparvorgängen sind mehr oder weniger Staatsanleihen enthalten. Und es ist heute so, dass weltweit in 90% aller Staatsanleihen eine Klausel aktiviert oder integriert wurde, beginnend im Jahr 2013. Sogar die Zeitschrift Welt titelte damals 2013, die EU führt eine Enteignungsklausel ein. Und die ist genau der Anker, wie man eben die Altersvorsorge verlieren könnte, wie man die vernichten kann. Diese Klausel, die Collective Action Clause, die in all diesen Anlagen integriert ist, die bedeutet eben bei Bedarf, wenn es eben eine Gefahr für die Stabilität des Finanzsystems gibt, kann auf Knopfdruck jede Laufzeit einer Staatsanleihe auf unendlich verlängert werden. Und das bedeutet für die Anleger, die Kohle ist weg, weil Unendlichkeit ist doch relativ lang, wenn man Einstein glauben darf. Das sagt, glaube ich, nur die Dummheit der Menschheit ist noch länger. Also das Geld wird nie zurückgezahlt, dann sind die Anlagen alle wertlos und somit löst sich dann jede Form der Altersversorgung, die Staatsanleihen mehr oder weniger integriert hat, in Luft auf. Und wenn das passiert, dann löst sich auch dann mit dem finalen Crash die Finanzsysteme in Luft auf, weil die sind ja dann so systemimmanent. Also wenn die Staatsanleihen entwertet werden, geht jede Bank pleite, jede Versicherung pleite, die ganzen institutionellen Anleger und das wird dann wie ein Tsunami über die Welt hereinbrechen. Also da sollte man, um da vielleicht einen konkreten Tipp noch anzuschließen, also wer heute noch irgendeine Art eines Bausparvertrages hat, eine Lebensversicherung oder sonstige Vorsorge in dem Bereich, sollte doch bitte darüber nachdenken, ob man das nicht besser auflöst und lieber abwartet, was passiert und in der Übergangsphase in gewisse andere Sachwerte, wo wir vielleicht auch noch drauf kommen, dann umschichten, denn die Geldwerte, das wird wohl nicht gut ausgehen.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Doch der Wunsch nach Frieden lebt in uns allen. In dieser Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, ein stilles Zeichen zu setzen. Jetzt die Friedensmedaille im Auf-ein-Shop bestellen. Ich habe Nein zum Krieg gesagt.
Das wäre die nächste konkrete Frage. Was soll man denn tun? Was ist denn dein Tipp? Kurz zusammengefasst, logischerweise, wir könnten darüber jetzt auch 2 Stunden sprechen, aber was würdest du denn kurz und kompakt raten? Was sollten die Leute tun, wenn sie Altersvorsorge auflösen, wenn sie vielleicht eine Zweitimmobilie verkaufen aufgrund der Lastenausgleichproblematik? Was sollen sie denn mit dem Vermögen tun oder ihrem Bankguthaben oder Sparten?
Also zum einen, wenn man das macht, sollte man zunächst alle möglichen Schulden, die sonst irgendwo noch existieren, glattstellen. Denn wir haben ja das Thema der Schuldenaufwertungsgesetze. Vielleicht könnte man auch da noch einen kleinen Schlenker machen.
Was ist die Schuldenaufwertungsgesetze?
Und zwar nennt man das gesetzlich von den Grundlagen her entweder Hypothekenspekulationsgewinnsteuer oder Kreditgewinnspekulationssteuer vor dem Hintergrund einer kommenden Währungsreform. So war das ja bei der letzten Währungsreform in Deutschland eben auch so. Geht man immer so vor, dass man Vermögen anders umrechnet in die neue Währung als Schulden. Und der Effekt ist, dass man, so war es bei der letzten Währungsreform, hatte man dann in der neuen Kaufkraft eben 56% mehr Schulden als in der alten Kaufkraft. Und um das Problem eben zu vermeiden, denn das wird wieder gemacht, natürlich nur mit privaten und mit betrieblichen Schulden.
Weil der Staat will sich ja entschulden.
Ja, der rechnet es anders um. Also den Staat betrifft es eben nicht, aber die privaten Vermögenswerte und Schulden wird es eben betreffen. Und darum spricht man im Volksmund eben von Schuldenaufwertungsgesetzen, weil man Vermögen anders umrechnet als Schulden. Unterm Strich, wenn du nichts unternimmst, weil viele denken ja, hoffentlich kommt bald die Währungsreform, bin ich meine Schulden los. Das ist ein großer Irrtum, denn die Hypothekengewinnspekulationssteuer, die ist eben 50%. Und das tut dann eben sehr weh, wenn du merkst, du hast in der neuen Währung 50%, 60% mehr Schulden als heute. Also das ist eben auch eine ganz blöde Idee, Schulden zu behalten. Wenn es denn irgendwie geht, sollte man die eben loswerden, wenn ich eine Zweitwohnung verkaufe oder Guthaben von der Bank hole.
Weil wenn du sagst, ja, Schulden zurückzahlen, fällt mir beispielsweise auch noch ein, du hast es in deinem neuen Buch, das ja noch nicht veröffentlicht wurde, aber wo ich schon Einblick nehmen konnte, hast du es ja auch drinnen, dass eine ganz radikale Option gegen eine Vermögenssteuer oder auch gegen einen Immobilienlastenausgleich wäre, dass man sein Vermögen sozusagen einer Familienstiftung schenkt, ob in der Schweiz oder in Liechtenstein oder was auch immer, das führst du detailliert und genauer aus. Aber dort ist ja auch Vorbedingung, dass man eine schuldenfreie Immobilie hat.
Richtig. Ich muss allerdings noch kurz zu dem Thema Stiftung, was die Länder angeht, was sagen. Also wenn man mit so einer Stiftungskörperschaft überlegt, sollte es A, eine intransparente Stiftung sein, damit das Vermögen nicht zuordnenbar ist. Mhm. Und die sollte eben, wenn, dann auch in Liechtenstein möglicherweise sein. Denn in Deutschland hat man in Stiftungen eine sogenannte Erbersatzsteuer. Also der Fiskus sagt einfach, die Stiftung stirbt alle 30 Jahre. Darum muss man Stiftungsvermögen mit einer Erbschaftssteuer belegen. In Österreich und in der Schweiz in Stiftungen hat der Staat unter bestimmten Voraussetzungen ein Eingriffsrecht, wenn der Stifter verstirbt. Und also es gibt da viel komische Informationen, die nicht richtig sind, die sogenannte Experten da manchmal auch verbreiten. Das ist aber nur so ein kleiner Schlenker. Und es ist eben schon wichtig, dass man nur Lasten, also schuldenfreie Immobilien in solche Körperschaften überträgt. Denn wenn eine Bank noch drin ist mit einer Grundschuld bei diesem Vermögenswert wie einer Immobilie, dann ist das immer ein Einfallstor für das System. Und das sollte man eben dringlichst vermeiden.
Das nur als Nebenschritt, also wie gesagt, der Übertrag des Vermögens in eine eigene Stiftung in Liechtenstein, die nicht eingesehen werden kann, ist durchaus auch eine Option, nicht nur für Multimillionäre, sondern einfach auch, wenn man sein Haus beispielsweise vor einem Lastenausgleich in Sicherheit bringen möchte. Dazu mehr aber beim Seminar oder in deinem künftigen Buch im kommenden Jahr. Für die Möglichkeiten, wo man jetzt investieren sollte, habe ich dich unterbrochen, als es nämlich darum ging, Schulden zu glätten, zurückzuzahlen. Welche anderen Optionen gibt es noch? Jetzt hat man die Schulden zurückgezahlt, es bleibt noch Bargeld übrig. Wo würdest du investieren?
Also generell eher raus aus dem Bankguthaben. Und man sollte natürlich immer eine gewisse Menge an Bargeld haben. Das sollte man aber nicht nur in einer Währung, nämlich dem Euro, lediglich halten, sondern man sollte eben schon sich Zeitfenster erkaufen mit Währungen von Ländern, die entweder sehr stabil sind, wie die Schweiz mit dem Franken. Die haben zwar auch eine Staatsverschuldung, aber ich bin überzeugt, dass der Schweizer Franken länger halten wird, als wie jetzt der Euro oder der Dollar oder der Yen. Und es gibt aber auch Währungen von Staaten, die keine Staatsverschuldung haben, wie zum Beispiel die norwegische Krone. Auch der Rubel hat interessanterweise in der letzten Zeit ja sehr gut sich eben entwickelt. Also man sollte, je nachdem, wie man persönliche Affinitäten hat, dann auch in den Währungen entsprechend ein bisschen diversifizieren. Aber natürlich werden sich wahrscheinlich alle Währungen irgendwann in Luft auflösen. Und um dieses Szenario dann möglichst ungeschoren zu überstehen, bleiben dann eigentlich nur die entsprechenden Sachwerte, die man natürlich je nachdem, wie man investiert, entsprechend juristisch absichern muss, damit eben der Lastenausgleich nicht kommt. Aber bei den Sachwerten, da ist es eben natürlich eine Idee, sich mit Grund und Boden zu beschäftigen, natürlich die eigengenutzte Immobilie, wenn man noch keine hat, vielleicht zu überlegen, aber gut geschützt natürlich. Ansonsten sind es die bekannten Sachen wie die Edelmetalle, wie Rohstoffe. Und auch da muss man natürlich überlegen, gehe ich jetzt auch in so spezielle Metalle rein, Industriemetalle, ich halte mich da persönlich eher, würde ich immer nur Gold und Silber machen. Allerdings auch 50-50, also nicht immer alles nur in Gold. Denn zum einen war die Entwicklung beim Silber sehr gut in der letzten Zeit, das wird sicherlich noch weitergehen. Aber beim Gold muss man eigentlich auch sich bewusst sein, es könnte ein Goldbesitzverbot geben. Also man muss gucken, kaufe ich es anonym, kaufe ich es offiziell, wie mache ich das genau, wo lage ich das, wie verstecke ich das. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also das wäre so eine Variante, dann könnte man sich eben auch direkt an Unternehmen beteiligen. Also das ist direkte Investment vor der Haustür, sage ich immer so schön. Da gibt es jetzt tausende von Möglichkeiten. Da möchte ich aber vielleicht ein Beispiel geben, was man eben machen kann. Man könnte einfach, wenn man schon wieder mal in die Kirche geht, was ja immer auch vielleicht eine gute Idee sein kann, bevor man nach Hause geht, wieder mal über den Stammtisch nach Hause gehen und da mit den Leuten reden, also mit den Unternehmern im Dorf. Und wenn ich eben mitbekomme, und das habe ich sehr oft erlebt, dass die örtlichen Betriebe wie eben die Bäckerei, der Schreiner, Handwerksbetriebe, die haben alle irgendwo einen Kapitalbedarf, oft Schulden bei der Bank, könnte es doch auch eine Idee sein, zu sagen, schau mal her, wir sind hier zu zehnt, du hast 100.000 Schulden bei der Bank, lieber Schreiner, lieber Bäcker, wir geben dir das, wir lösen dich bei der Bank aus und dafür machen eben eine eigene Vereinbarung. Entweder kann ich jetzt ein Leben lang meine Frühstückssemmeln bei dir umsonst abholen oder wie auch immer, das muss man halt sich anschauen. Aber um so eine Idee eben zu geben, weg von diesen ganz großen Finanzkonstrukten, mit irgendwelchen Fonds oder sonstigen Beteiligungen, da halte ich mittlerweile eben sehr wenig eben auch davon, es sei denn Spezialfonds, also diese direkte Unternehmensbeteiligung. Es ist natürlich jetzt keine Finanzberatung, die hier stattfinden kann, aber das muss man sich im Einzelfall überlegen. Ich kann auch im München Osten gibt es eine Gemeinde, die hat ein eigenes Blockheizkraftwerk als Genossenschaft gegründet. Die haben die Verträge bei den Stromversorgern gekündigt, machen alles selber. Also alles ist in dem Bereich möglich. Man kann sich auch als Unternehmer zusammenfinden. Wir haben Jahrzehnte Erfolg gehabt, wir haben Geld. Es gibt die jungen Unternehmer, die machen ihr Startup. Wir gründen einen Verein oder eine Genossenschaft und machen das alles als Eigenfinanzierung und lösen uns auch hier von den Banken. Und das kann man ja eben auch mit Unternehmensbeteiligung. Also so kann man Geld eben investieren. Und ein bisschen skeptisch bin ich bei so Sachen wie eben Farbedelsteinen oder Diamanten, was ja auch gehypt wird bei den alternativen Anlageexperten. Denn bei Farbedelsteinen ist es ja auch ein Sachwert. Nur die Fälle, die ich auch kenne, du legst 100.000 Euro an bei Farbedelsteinen. Überraschenderweise brauchst du in 3 Monaten aber das Geld, dann kriegst du aber eben Angebot und Nachfrage nur 30.000 davon wieder zurück. Das ist halt dann auch doof. Und es gibt noch viel mehr in dem Bereich, aber das sind ein paar Ideen, wie man es eben machen kann.
Ja, es gibt ja auf diesem Bereich auch sehr viele Nutznießer und Scharlatane, die sich hier herumtreiben. Das muss ich auch sagen. Wir bekommen ja auch hier viele Angebote und sind hier sehr zurückhaltend mit verschiedenen Goldpartnerschaften oder Ähnlichem. Aber letzten Endes sind diese alten Anlagevermögen wie Immobilien, Edelmetalle, Gold und Silber sind ja nach wie vor die Klassiker und die kann man auch, man hat es ja jetzt auch in der Preisentwicklung gesehen, kaum schlecht machen, denn selbst wenn die Preise nach unten gehen, werden sie nicht auf Null runterrattern, wie vielleicht das Bargeld in einer Hyperinflation. Was aber noch ein wichtiger Punkt abschließend ist zu dieser ganzen Geldgeschichte, es gibt noch 1000 verschiedene Lösungen, wie man leben könnte, denn du versprichst ja auch, wenn man alles berücksichtigt, wenn man findig ist, wenn man bereit ist, auch sein Leben umzukrempeln, dann könnte man sogar in Deutschland oder auch außerhalb Deutschlands komplett steuerfrei leben.
Ja, absolut. Also da gibt es ganz viele Wege, die nach Rom führen. Es kommt wie immer auf den Einzelfall drauf an. Und viele beschäftigt heute ja das Thema der Wegzugsteuer. Also wer auswandern möchte, kann es meistens nicht aus finanziellen Gründen. Das könnte man lösen. Man kann eben auch mit bestimmten Maßnahmen die Unternehmensgewinne völlig legal bis auf Null senken, wenn ich das möchte. Dann habe ich eben auch dort keine Steuern mehr zu bezahlen und kann das eben in einer Steuerspardose aufbewahren, bis ich später mal in Rente gehe und kann es dann eben steuerbegünstigt holen. Ich kann auch meine Einkünfte nach und nach dorthin verlagern in Körperschaften, die mir dann einen steuerfreien Zufluss eben ermöglichen. Ich kann eben auch Teile meiner Einkünfte in Vereinskörperschaften überführen, sei es jetzt ein Verein in Österreich, in Frankreich, in Deutschland. Italien hat auch tolle Geschichten. Ich kann auch ins Ausland gehen, eine Firma gründen, einen Firmenwert aufbauen und wieder einwandern nach Deutschland. Und dann kann ich die Wegzugsteuer sogar negativ ausnutzen für mich. Also ich kann so viele Möglichkeiten nutzen. Und alles ist natürlich gut durchdacht. Und man muss es auch deutlich benennen, ist alles juristisch legal. Also es kann jeder machen. Aber es kommt darauf an, bist du Angestellter? Da ist es ein bisschen schwieriger natürlich, Wege zu finden. Aber als Unternehmer, Selbstständiger, Freiberufler, kreativer Mensch ist das alles möglich. Ob es jetzt in Deutschland ist oder ob man im Ausland unterwegs ist, das kommt dann darauf an, aber alles ist eben machbar.
Und letzten Endes bleibst du ja bei all diesen negativen Szenarien. Erstens fordern dich ja die Lösungen heraus und das macht dir ja auch Freude, Lösungen zu finden. Aber du bist trotz allem nicht negativ. Warum bist du nicht negativ? Du weißt, kennst so viele Gesetze, die auf den Weg gebracht wurden, um uns alle zu enteignen, um den Wirtschaftscrash einzufädeln sozusagen oder vorzubereiten. Warum bist du trotz aller Dinge immer positiv?
Also das entspricht wohl zum einen auch so ein bisschen meinem Naturell. Und ich habe auch meine Tiefen im Leben gehabt und habe immer wieder einen Weg sozusagen an die Sonne gefunden. Und ich bin überzeugt davon, also nur ein toter Fisch schwimmt mit dem Strom. Also es ist eher gesünder, gegen den Strom zu schwimmen. Und das hat mir immer schon große Freude gemacht. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wo man seinen Mut auch wiederfinden kann. Man muss sich nur in die Natur begeben. Da findest du sehr viele Anregungen. Du kannst dich auch mit positiven Dingen beschäftigen und nicht immer nur mit negativen Dingen, denn die ziehen ja oft auch runter. Und ich habe meinen Fokus eben auch auf positiven Nachrichten. Ich beschäftige mich auch viel mit spirituellen Themen. Es gibt die Möglichkeiten, sich um die Gesundheit zu kümmern. Es beschäftigt dich mit Dingen, die dich erfreuen. Und guck einfach, wo gibt es denn Lösungen? Und was du mich gefragt hast, warum bin ich da so gut drauf oder warum sehe ich auch eine positive Entwicklung, weil ich es eben auch vielfach erlebt habe. Also es gibt nichts Günstigeres, wie zum Beispiel ein eigenes Permakulturprojekt zu starten im Sinne der gesunden eigenen Ernährung. Du kannst auf 500 Quadratmeter bis 1000 Quadratmeter kannst du 10 Familien mindestens ernähren mit vollwertiger biologischer Nahrung. Wenn jeder von diesen 10 Familien, 15 Familien 100 Euro pro Jahr investiert, plus Arbeitskraft natürlich, dann hast du soziale Interaktion, da habe ich ganz tolle Entwicklungen geschehen. Es gibt eine Beziehungsdynamik, Es gibt kaum was Gesünderes, als mit den eigenen Händen in der Erde zu buddeln, an der Natur zu sein, sich zu bewegen. Also ist in Corona eh viel zu viel passiert in diesen Jahren, dass alle nur noch am Laptop und vom Internet gehangen haben. Also da bist du automatisch in der Natur, sparst Geld. Also besser und effizienter geht's gar nicht. Und wenn du dich natürlich dann auch noch mit weiteren Themen beschäftigst, wie welche Kleidung du trägst oder was du sonst noch so machst, dann kann man eben schon auch sein Leben in eine gute Richtung steuern. Und ich könnte jetzt noch für 4 Sendungen Projekte aufzählen, die alle in der Lösung eben gehen. Aber das war jetzt mal so ein Beispiel. Und
aber die Kleidung interessiert mich trotzdem noch. Also okay. Was bedeutet es mit der Kleidung? Geht es jetzt um Schlips und Kragen oder um Sakko oder was?
Nee, es ist eher die Qualität und Art der Kleidung. Also man sollte eigentlich immer mit der Mode unbedingt gehen. Also ich stelle immer wieder fest, dass Sachen, die ich seit 10 Jahren im Schrank habe, irgendwann ist auch wieder modern.
Es kommt wieder.
Es kommt dann irgendwann eh wieder. Also das wäre sogar nachhaltig, wenn ich da ein bisschen sorgsamer damit umgehe. Nee, ich meine eher die Qualität. Also wenn wir heute Kleidung tragen aus Kunststoff, dann ist es eben sehr belastend für den Körper. Es wird der Fluss der eigenen Körperenergie im Körper gebremst. Man verliert sogar Energie. Die ganze Funktionskleidung im Sportbereich, die aus Kunststoff besteht, durch die Bewegung, wird Mikroplastik abgerieben. Wir haben heute weltweit keinen Flecken mehr auf der Erde, wo es kein Mikroplastik mehr gibt, inklusive der Gehirne der Menschen oder von Tieren. Die Organe sind alle eben belastet, weil dieses Mikroplastik durch den Abrieb überall verteilt wird, selbst im Himalaya. Also ich habe nichts gegen Bewegung und Sport in der Natur. Aber es gibt eben so viel qualitativ hochwertige Kleidung aus natürlichen Materialien, sei das Filz, sei das aus Hanf, Organic Cotton und was es sich alles gibt, Leinen und so weiter. Das geht ganz genauso. Und nur weil irgendwas für 1 Euro billig zu haben ist, muss es lange nicht gesund sein. Und nehmen wir mal die Schuhe. Es gibt nichts Billigeres, wie einfach die bestmöglichen, teuersten Schuhe zu kaufen, weil die halten eben 10 und 15 Jahre. Und der Billigkrempel, um es mal salopp zu formulieren, den schmeißt jeder oft schon nach einem Jahr weg. Das ist weder nachhaltig noch auf Dauer günstig. Also da müssen wir auch vielleicht umdenken in unserem Konsumverhalten. Und da gibt es einfach extrem viele Möglichkeiten. Man muss nur die grauen Windungen da oben ein bisschen anschmeißen.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1.
Ja, und du hast ja gesagt, Geld ist auch nicht alles, Zahlen sind auch nicht alles. Du kommst ja eigentlich von einem ganz anderen Fachbereich her. Du Baubiologe und hast ja hier eine Vergangenheit auch.
Ja, also auch da, ich habe zwar schon eine kaufmännische Ausbildung und auch eine langjährige Finanzkarriere hinter mir, aber ich habe schon in jungen Jahren den staatlich geprüften Baubiologen gemacht, weil mich interessiert hat. Das heißt, es ist schön, wir haben die Haut, also den Körper, dann die Klamotten, das ist die zweite Haut und die Wohnung oder das Haus, die Immobilie ist die sogenannte dritte Haut. Und über den Begriff Haut bin ich irgendwann gestolpert. Ja, wenn das auch eine Haut ist, dann hat die doch auch einen Einfluss auf uns. Und genauso ist es eben. Und die ganzen Baumaterialien, die wir heutzutage verwenden, meistens, sind sehr gesundheitsschädlich. Und man kann alles kostenneutral auch mit nachhaltigen baubiologischen Maßnahmen gestalten. Das wäre gesünder. Dann haben wir weniger Kosten im Bereich der Gesundheit, die wir investieren müssen. Und das ist ein Riesenthema. Also ich habe als ein Beispiel mich mit einem Stallbesitzer unterhalten, der gerade dabei war, sein Wohnhaus zu bauen. Und irgendwie kam er drauf, wie er sein Dach eben dämmt. Und er sagt, ja, eben Glaswolle und so das Übliche. Dann sage ich, beschäftige dich doch mal mit diesem oder jenem Dämmmaterial. Dann hast du eben nicht die Feinstaubbelastung, wenn das ganze Zeug eben durch die Isolierung dann ausrieselt. Noch dazu hast du, wenn das Haus mal saniert werden muss, Riesenprobleme mit der Entsorgung. Sondern der kam dann auf eine ökologische Dachdämmung, die hat nicht mehr gekostet und der ist dadurch super happy. Also es ist nicht immer so, dass Gesundheit mehr kosten muss. Man muss vielleicht manchmal ein bisschen mehr die Gehirnzellen anschmeißen und es gibt für alles eine Lösung. Oder nimm auch den Nutzhanf, also die Hanfpflanze eben her. Es gibt heute 50.000 Produkte aus dem Hanf, die wir im Bereich von Kleidung, von Dämmstoffen, von Materialien, Komposttoiletten und ich weiß nicht was. Also es ist unendlich. Das erste Auto von Henry Ford war auch aus Hanf, die Karosserie, gebaut. Und also einfach nachgucken und machen und nach dem Motto Try and Error wird jeder seinen Weg finden.
Du hast das Thema Feinstaub angesprochen. Jetzt würde mich noch deine Meinung als Baubiologe oder als gelernter Baubiologe interessieren. Wir haben vor ein paar Wochen eine polarisierende Sendung über Elektrosmog gemacht. Wie siehst du das denn als Baubiologe? Weil das ist ja gerade in den Räumen heute mit dem WLAN und der Funkbelastung ein großes Thema. Ist das eine Belastung oder ist das keine Belastung aus deiner Sicht?
Es ist definitiv eine Belastung. Also ich habe das auch gemessen mit Gehirn-EEGs. Wo man sehen kann, dass zum Beispiel die Gehirn-EEG eines Toten oder Scheintoten, da ist nicht mehr viel da. Selbst kurz nach dem Tod ist es schon ziemlich Nulllinie. Und das hat man dann verglichen mit dem Gehirn-EEG, mit jemandem, der eben mit dem Handy telefoniert hat. Und das Gehirn-EEG eines Scheintoten, eines kürzlich Verstorbenen und eines mit dem Handy telefonierenden ist identisch. Und wenn man eben das zum Maßstab nimmt, hat es auf jeden Fall einen Einfluss. Dazu ist es wissenschaftlich ausgeforscht und tausendfach belegt, dass zum Beispiel das Handy am Ohr in der Gehirnanhangdrüse die Produktion von lebenswichtigen Hormonen unterdrückt oder gar zum Erliegen bekommt, die eben in der Krebsprävention für den eigenen Körper extrem wichtig sind. Also auch das ist ein klarer Einfluss. Der ganze Elektrosmog und dergleichen, der hat in der Summe, in der wir uns heute wiederfinden, in unserem Lebensumraum, ist schon extrem schädlich. Also es wäre zum einen gut, sich davon möglichst fernzuhalten und wo es nicht geht, eben auch entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Und die ganzen Studien, wie schädlich das alles ist, das wird in der Regel, ist jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern eben eine gelebte Verschwörungspraxis, die werden unterdrückt. Also auch das ist für jeden, der recherchieren möchte, ganz einfach nachzuvollziehen. Und das hat ja wahrscheinlich auch seinen Grund, warum man solche Studien, wie gefährlich diese Sachen sind, unterdrückt. Und da gibt es viele Messgeräte, die sind geeicht und alles nachvollziehbar. Es gibt die Elektrosensibilität der Menschen, die immer mehr um sich greift. Also es gibt da tolle Mediziner. Vielleicht ein Beispiel noch, auf das wir noch eingehen können in dem Zusammenhang Elektrosmog. Es gibt ja heute das Thema der E-Mobilität mit den Elektroautos und dort wird ja auch immer erzählt, wie nachhaltig und toll und schön und wir retten den Planeten. Da habe ich meine Zweifel, ob wir den Planeten damit tatsächlich retten. Aber ich kenne eben persönlich einen Mediziner, den du übrigens auch kennst. Wir verraten seinen Namen jetzt hier nicht in der Sendung. Der hat eben ein Gehirn-EEG-Messgerät, das alle möglichen Frequenzen und Aktivitäten im Gehirn eben messen kann. Das sind also Methoden, wie auch das Hart-Matter-Institut aus Amerika eben auch verwendet, um eben Gehirnscans zu machen. Und der ist mit einem Kumpel zu seinem Tesla eingestiegen, hat dem diese Kappe aufgesetzt und hat es eben sichtbar gemacht. Und zwar, wie der Tesla gestanden ist, wie er normal im Fahrbetrieb war und bei Vollgas. Und symbolisch in Farben betrachtet, wenn das eben in Vollgasbetrieb ist, dann verglüht das Gehirn dabei. Also das wird extrem beeinflusst im negativen Sinn. Die Gehirnaktivitäten nehmen wirklich ab. Die Zellen werden geschädigt, es werden Neuronenverbindungen eben auch geschädigt. Also wenn man sehr viel in solchen Fahrzeugen unterwegs ist, dann kann es, glaube ich, oder hat es definitiv einen negativen Einfluss. Und das ist bei ganz vielen anderen Sachen in dem Bereich eben auch so.
Das ist ja vermutlich so wie in vielen anderen Bereichen auch. Es gibt ja die offiziellen Grenzwerte. Und die offiziellen Grenzwerte, die ja wiederum von gewissen Lobbys beeinflusst werden, sagen, das ist unbedenklich. Das ist so wie bei der Ernährung, wird ja auch behauptet, alles, was wir essen, ist ja unbedenklich, weil im Supermarktregal kann man es ja bekommen, kann man es ja kaufen. Also ist es für deinen Körper und natürlich in weiterer Folge sowieso für die Gesundheit vollkommen unbedenklich. Aber auch das ist ja dort Schrott.
Ja, darf ich noch einen raushauen?
Ja, bitte, unbedingt, bitte, wir haben Zeit. Wie gesagt, Universalgenie muss man verschiedene Themen abgreifen, wenn ich dich...
Also ich bin der Meinung, wenn wir heute in den Laden gehen und Nahrung einkaufen, kann man meistens gar nicht von Lebensmitteln sprechen, vielleicht noch von Nahrungsmitteln, dann sollte man eigentlich die nicht konsequent biologisch angebaute Nahrung sollte man eigentlich mit dem toxischen Zeichen an der Tankstelle, also der Totenkopf mit zwei Knochen, sollte eigentlich gekennzeichnet werden, denn die Nahrung, die macht uns wirklich krank. Am Ende bringt sie uns eben auch um. Und es sollte eigentlich so sein, dass die gesunde Bio-Nahrung, die brauchen wir nicht kennzeichnen, weil das ist normal. Aber all das, was uns hineingezüchtet wurde an Giften oder an Nahrungselementen herausgezüchtet wurde durch die Industrialisierung, der Landwirtschaft, das sollte eigentlich toxisch gekennzeichnet werden. Also das ist ein Riesenthema und die Böden sind sehr, sehr ausgelaugt. Also da sollten wir uns bemühen, über den Bodenaufbau eben auch wieder zu kommen. Das Thema Wasser ist auch ganz extrem, weil du hast gerade die Grenzwerte eben angesprochen. Also was ich früher auch nicht wusste, bevor ich mich mit dem Thema Wasser mal intensiver beschäftigt habe, dass die Trinkwasserverordnung, also das, was aus dem Leitungswasser als Trinkwasser eben kommt, die ist viel strenger als die Mineralwasserverordnung. Also in den Mineralwässern, die es überall teuer zu kaufen gibt, die sind in der Qualität im Schnitt oft deutlich schlechter. Ja klar, das ist ein Geschäftsmodell, da wird eine Marke draufgeklebt, es wird eine schöne Flasche gemacht oder auch billigstes Plastik und dann kann man es eben auch verkaufen. Und warum ist es wohl so, dass die Trinkwasserverordnung strenger ist als wie die Mineralwasserverordnung? Naja, mit Mineralwasser wird Geld verdient. Fürs Trinkwasser, wenn das schlecht ist, da ist vielleicht die Kommune oder gar der Staat am Ende haftbar. Und ich kann dazu nur anraten, man soll sich mit dem Thema Wasserqualität wirklich beschäftigen. Und oft ist es eben so, dass trotz der strengeren Verordnung aber auch das Leitungswasser sehr stark belastet ist. Also das sind dann Medikamentenrückstände, die sich plötzlich finden. Und alle anderen und so Sachen, das sollte man eben reinigen und sich dann auch mit der Aufbereitung von Wasser und Energetisierung wieder beschäftigen. Ist alles machbar. Die Natur macht es eben vor, weil wie macht es denn die Natur? Da kommt artesisches Tiefenwasser am Berghang oder am Gipfel, entspringt die Quelle eben. Und dann ist es eben durch die Jahrtausenden Aufstiegsprozess oder manchmal sind auch nur 100 Jahre, bis das Tiefenwasser eben wieder oben ankommt, durch die ganzen Gesteins- und Mineralienschichten entsprechend gefiltert, mit den natürlichen Mineralien angereichert. Dann entspringt es eben an der Quelle und dann meandert es im Gebirgsbach, jeder kennt es ja, irgendwie nach unten. Und durch diese Wirbelbewegungen wird das Wasser eben lebendig, es wird mit Sauerstoff angereichert, es wird durch Sonnenlicht eben entsprechend aktiviert. Und das ist dann, wenn wir es beim Bergwandern, dieses frische Quellwasser, denkst du ja, wie toll, dieses Wasser kenne ich von zu Hause gar nicht. Und man freut sich einfach wie ein kleines Kind über dieses Wasser. Und das Wasser kann man, wenn man weiß wie, auch natürlich zu Hause selber wiederherstellen. Aber kaufen kann man es bei ganz wenigen Marken noch. Die gibt es schon, aber Produktwerbung wollen wir ja heute nicht machen. Aber das ist schon auch ein ganz wichtiges Thema, denn wir bestehen ja zu über 70% aus Wasser. Und was wir eben in uns hineinkippen, da sollten wir auch darauf achten, sowohl Wasser wie auch Nahrung.
Das war heute ein wirklich großer Rundumschlag, den wir heute gemacht haben. Wir haben uns ja bewusst kein ganz spezielles Thema außer den neuen Steuern und der Wirtschaft am Anfang vorgenommen. Wir haben aber einen großen Abriss gemacht insgesamt der hybriden Angriffe, die gegen uns stattfinden. Manche Angriffe sind ganz bewusst, um uns unten zu halten, um uns zu versklaven, um uns zu enteignen. Andere Angriffe passieren eben aufgrund des Geld- und Wirtschaftssystems mit Industrieabfällen, Verunreinigungen und so weiter, weil eben nicht mehr darauf geachtet wird. Wir können für alle Bereiche Lösungen finden. Wir haben heute nur ein paar Lösungen skizziert. Ich glaube aber, es war ein interessantes Gespräch auch für unsere Zuschauer, denn Sie haben heute einen Mann erlebt, der viele Probleme kennt, der viele Herausforderungen sieht, der sich in viele Details eingearbeitet hat, der aber für alle Bereiche Lösungen gefunden hat. Wenn Sie an Lösungen von Erich Hambach interessiert sind, wir haben heute schon einen Hinweis gegeben, er tut im kommenden Jahr in wenigen Monaten, wo man sich noch anmelden kann. Und er wird auch wieder bei uns im Auf-Ein-Studio demnächst zu finden sein und hat auch bereits ja einige Bücher geschrieben. Also Sie können sich informieren und Sie können sich vor allem selbst informieren. Selbstermächtigung ist unser großes Thema in dieser Folge, in dieser neuen Serie. Sie sollen sich informieren, Sie sollen daran denken und sich bewusst machen, dass es Probleme gibt, dass nicht eben alles eitle Wonne ist, von der Ernährung bis zu den Finanzen. Aber man kann sich damit beschäftigen und man kann Lösungen finden. Und wenn man die Lösungen selbst findet, das ist wie in der Schule, dann kann man auch die Lösungen besser umsetzen, wie wenn man jetzt einfach eine Schablone vorgesetzt bekommt, was man tun muss. Sondern wir sind eben angehalten, in diesen schwierigen Zeiten Lösungen zu finden. Und da es nicht die Blaupause gibt, sind die meisten Lösungen individuell. Und da liegt es dann wieder an Ihnen. Wir versuchen aufzuzeigen und anzuleiten. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Unterstützen Sie auf eins, wenn Sie mehr solcher Sendungen sehen wollen, mit Ihrer freiwilligen Spende. Sie wissen, wir hatten viele Monate über den ganzen Sommer kein Spendenkonto, weil wir gedebankt waren. Jetzt haben wir wieder eines mit Stand Anfang November in Ungarn. Das Bankkonto ist aktiv. Nutzen Sie die Gelegenheit. Wir wissen nicht, wie lange. Und wir werden weiter senden, wenn Sie uns unterstützen. Danke, Erich, für dieses spannende Gespräch.
Ja, nichts zu danken. Ich freue mich sehr, hier gewesen zu sein mit dir und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke dir, Stefan.
Auf alle Fälle bis zum nächsten Mal. Vor allem sehen wir uns in einigen Wochen schon wieder beim Alternativ-WEF, das Sie dann im Dezember auch exklusiv hier bei Auf 1 sehen werden. Wir werden uns mit Lösungen für die Zukunft ganz konkret dort beschäftigen. Es wird wieder eine spannende und tolle Veranstaltung. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten, demnächst bei Auf 1.